Ja, wir freuen uns sehr, hier zu sein, nach 10 Jahren mal wieder. Ich bin hier mit meiner Frau und Anlass genug haben wir, hier zu sein. Denn wir spüren immer noch diese Verbundenheit mit euch hier, eben über die Familie Friesen. Ich muss das sagen, Johann war mein Jugendleiter. Ne? Und als ich in die Jugend kam, halt, dann war er für mich irgendwie da ganz oben, ne? Das hat was Positives, aber man ist nie dran gekommen, ne? Und wir haben ähnliche Wege gehabt, nicht ganz die gleichen, aber ähnliche Wege gehabt. Er war auf der Bibelschule, als er Jugendleiter war, und kurz nachdem er fertig war, sogar in der gleichen Zeit, kam ich auch auf die Bibelschule. Dann wurde er ausgesandt nach Berlin, dann wurden wir kurze Zeit später von der Gemeinde ausgesandt nach Litauen. So gibt es viele Parallelen. Und ich bin froh, ich glaube nicht, dass wir uns viel unterhalten haben in der Zeit. Ich kann mich nicht erinnern. Aber man kann ja so stilles Vorbild sein, ne? Wo man jemanden beobachtet, einen Lebensweg beobachtet und es gut findet, richtig findet und das Einfluss hat auf dein Leben. Und so dürft ihr heute, nach so vielen Jahren, die ihr hier gedient habt, Friesens, eine Gemeinde nach der anderen erleben, Segen erleben. Dafür sind wir Gott dankbar. Ihr als Gemeinde feiert heute 25 Jahre Jubiläum. Und wenn man so zurückblickt auf 25 Jahre, dann können unterschiedliche Erinnerungen bei euch wach werden. Die einen sind die Statistiker in der Gemeinde, die gibt es bei uns zum Beispiel auch. Die zählen immer, wie viele Leute sind wann dazugekommen, wie ist die Gemeinde gewachsen, wie viele Prediger hat man und alle anderen Dinge werden in Zahlen festgehalten. Da gibt es andere Menschen, die sind die auf die negativen Erfahrungen in der Gemeinde so sehr ihre Aufmerksamkeit widmen, die Enttäuschungen, die sie erlebt haben. Und dann die Dritten, das sind die Freude in der Gemeinde sehen. Alle tollen Errungenschaften, die die Gemeinde mal erlebt hat, alles Tolle, das sehen sie dann. Und oft wird unsere Vorstellung von Gemeinde eben von unseren Erfahrungen, die wir gesammelt haben in der Gemeinde, geprägt. Von dem, was wir sehen, was wir beobachten in der Gemeinde. Und der Apostel Paulus schreibt in 1. Korinther 13, Vers 12 so ein Vers und sagt, denn wir sehen jetzt mittels eines Spiegels undeutlich, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Das heißt, das, was wir jetzt beobachten, von Gottes Wirken, ist immer stückhaft. Damals waren die Spiegel noch etwas anders, man hat also nicht sehr deutlich gesehen. Und so ähnlich ist es, wenn man die Gemeinde beobachtet durch die eigenen Erfahrungen, die man gemacht hat in der Gemeinde. Das können positive sein, es können negative sein, das können Zahlen sein, auch vieles andere. Und ich möchte uns heute mal mitnehmen, dass wir unseren Blick für Gemeinde etwas weiten. Mehr sehen als nur das, was wir erlebt haben oder unsere persönlichen Erfahrungen, die wir gemacht haben in der Gemeinde. Gemeinde ist mehr. Gemeinde muss man und darf man aus einer heilsgeschichtlichen Perspektive beobachten und die Bedeutung darin finden. Wir sehen jetzt in der Gegenwart eine Gemeinde, eine lokale Gemeinde von Menschen, die zusammen sind, gemeinsam dem Herrn dienen. Aber diese Gemeinde war von Ewigkeit her geplant und gewollt und sie wird in Ewigkeit bestehen. Und wir werden in Ewigkeit Gott anbeten. Und das Erste, was wir als Gemeinde so empfinden, oder wie die Bibel uns das darstellt, ist, ich nenne das mal so, ein schon jetzt und noch nicht. Wir haben gewisse Dinge schon bekommen als Kinder Gottes, aber ist noch nicht alles vollendet, was Gott uns versprochen hatte. So lesen wir zum Beispiel in Lukas Kapitel 17, Vers 21, denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Also das Reich Gottes ist angebrochen. Es ist schon jetzt da. Und dann an einer anderen Stelle in Matthäus 6, Vers 10 heißt das, da bittet Jesus oder sagt Jesus, dass wir beten sollen, dass dein Reich komme. Es ist schon da, aber noch nicht ganz vollendet, noch nicht alles da, was Gott versprochen hat. Der König des Reiches ist da. Die Bürger des Reiches werden immer mehr. Aber es ist noch nicht vollständig sichtbar, das, was Gott einmal vollbringen wird. Oder eine andere Sache, wir sind Söhne und Kinder Gottes, aber noch haben wir das alles, was Gott uns versprochen hat, nicht geerbt. In Römer Kapitel 8, Vers 15 beschreibt Paulus, dass wir Kinder des Vaters sind und dass wir als Kinder des Vaters zu diesem Vater, aber Vater, lieber Vater sagen dürfen. Und dann in Römer 8, Vers 23 heißt es, auch wir selbst seufzen in uns selbst und erwarten die Sohnschaft, die Erlösung unseres Leibes. Also wir sind schon Kinder, gleichzeitig seufzen wir und erwarten die Sohnschaft, die wir dann in vollkommener Art und Weise dann irgendwann mal haben werden. Und dann der Brief an die Gemeinde Ephesus. Pascal hat das vorhin schon gelesen, diese Stelle. Ich werde es nochmal lesen und noch eine andere Stelle. Da heißt es, da beschreibt Paulus, dass wir den Heiligen Geist empfangen haben als Pfand für etwas, was noch zukünftig kommen wird. Für das Erbe, das Gott uns versprochen hat. Epheser 1, 13 bis 14, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung, der ist die Anzahlung auf unsere Erbe, auf der Erlösung seines Eigentums hin zum Preis seiner Herrlichkeit. Der Kauf ist getätigt. Wir besitzen es. Aber wir haben noch nicht den vollen Besitz. Der Besitz steht noch aus. Und das Dritte, was wir sehen, wo wir merken, dass wir schon etwas haben, aber es noch nicht ganz haben, ist eben der Sieg über die Sünde. In Hebräer 2, Vers 8 sagt der Schreiber, du hast alles unter seine Füße gelegt, denn indem er ihm alles unterwarf, ließ er nichts übrig, das ihm nicht unterworfen wäre. Alles ist Gott unterworfen. Er regiert, er handelt. Und in dem im gleichen Vers spricht er von der anderen Seite, von der Realität und sagt, jetzt aber sehen wir ihm noch nicht alles unterworfen. Also einerseits ist alles unterworfen. Gott regiert, Gott hat das Sagen auf dieser Welt, in meinem Leben, als Kinder Gottes. Und trotzdem ist noch nicht alles vollendet in der Unterwerfung. Und in dieser Spannung leben wir als Gemeinde Gottes, auch ihr hier in Berlin. Ein jetzt schon, aber noch nicht ganz. Mit beiden Beinen auf dieser Welt, aber mit unserer Sehnsucht, mit unseren Gedanken, da bei Gott im Himmel. Und das Besondere ist an der Gemeinde, dass hier eine Schar von Menschen sitzt, die etwas Göttliches erlebt haben, die vom Bösen befreit sind und trotzdem vom Bösen immer noch umringt ist. Unsere Stellung vor Gott ist klar. Wir sind Kinder Gottes. Wir sind Heilige. Wir sind Priester. Aber unser Zustand entspricht dem noch nicht. Ich erlebe das immer wieder so bei uns, wenn wir uns zum Gottesdienst treffen, so im Foyer uns begegnen mit anderen Menschen, dann sagt der eine und der andere, na, alles klar? Und da kommt die schlaue Antwort, noch nicht oder das meiste oder wir sind noch nicht im Himmel. Genau das ist es. Es ist nicht alles klar. Das meiste ist vielleicht klar. Aber alles klar wird erst im Himmel sein, dann, wenn wir den Zustand erreicht haben. Und so betet auch Jesus in Johannes 17, in dieser Welt, aber nicht von dieser Welt. Und diese Spannung zwischen dem schon jetzt und noch nicht, die macht uns oft zu schaffen als Christen dieser Welt. Wir sind Kämpfer in dieser Welt, wir sind Anfechtungen ausgesetzt, wir sind Herausforderungen ausgesetzt und der Heilige Geist leitet uns in dem allen und wir wissen, dass das einfach alles mal vorbei sein wird und einmal wir werden einmal bei Gott sein. Es ist so wie ein Wahlsieg. Der Gewinner steht schon fest, aber die Amtseinführung ist noch nicht geschehen und die Umsetzung des Wahlprogramms kann noch nicht stattfinden, weil die Amtseinführung eben noch nicht geschehen ist. Und das macht uns Christen in dieser Welt zu Gleichgesinnten, zu Menschen, die auf dem Weg sind, die noch nicht alles bekommen haben, was Gott ihnen zugesprochen hatte. Wir sind Leidensgenossen in dieser Welt, aber wir sind Menschen, die eine Hoffnung haben. Menschen, die anders sind als die Bevölkerung dieser Welt. Menschen, die Freuden teilen können. Und das ist Gemeinde. Deswegen können wir als Gemeinde zusammenleben. Es ist eine Übergangszeit, in der wir praktisch leben als Gemeinde. Die Mitgliedschaft in der universellen Gemeinde als Kinder Gottes ist da, aber es wird sichtbar eben in dieser konkreten lokalen Gemeinde. Hier erfahren wir, was Gemeinde bedeutet. Und trotzdem bleibt die Sehnsucht und bleibt diese Spannung, einmal das Vollendete zu bekommen, das, was Gott uns zugesagt hatte. Und wenn wir zu dieser Gruppe der jetzt und doch noch nicht gehören, und ihr gehört ja hier vor Ort zu dieser Gruppe, dann feiert ihr heute 25 Jahre. Und das, wenn man das mit einer Ehe vergleicht, ist das eine Silberhochzeit, die ihr heute feiert. Ne? 25 Jahre. Und wenn man sich so erinnert, wer jetzt schon 25 Jahre verheiratet ist, der kann das vielleicht nachvollziehen, was das bedeutet, 25 Jahre Ehe zusammen. Da sind bestimmt einige Krisen passiert, in den meisten Fällen. Es gibt ein paar Highlights, die das dann nicht so erlebt haben. Aber man hat auch gemeinsame Siege gefeiert als Ehepaar. Und man kennt vor allen Dingen die Fehler des Partners, ne? Ganz genau. Und hat mittlerweile Strategien entwickelt, wie man dann diese Fehler oder diese Reaktion auf diese Fehler umgeht. Diese Verknalltheit, die am Anfang war, ist vielleicht nicht mehr so da. Aber die Liebe zueinander ist tiefer geworden. Und genauso sieht es mit euch hoffentlich und meines Erachtens auch als Gemeinde aus. Ihr kennt eure Macken, oder? Ihr kennt die Macken des anderen und ihr wisst und stellt immer wieder fest, Gemeinde ist Baustelle. Es ist noch nicht perfekt und es muss auch nicht perfekt sein. Hier in der Gemeinde, bei der gemeinsamen Arbeit fallen Späne. Und ich meine nicht, wenn der Johann wieder irgendwelche Dinge repariert hier oder irgendwo, sondern Späne im Zusammenleben als Gemeinde, Späne im gemeinsamen Dienst für den Herrn. Das ist okay, weil wir eben in dieser Spannung leben, schon jetzt und noch nicht. Aber das Geniale ist, irgendwann kommt so ein Pärchen, das 25 Jahre Silberhochzeit feiert, in Rente. Ne? Gerade mit 25 blickt man nach vorne und sagt, oh, noch ein paar Jährchen, dann sind wir in Rente. Was passiert denn dann, wenn wir in Rente sind? Was ist das Ziel, das wir haben? Und die Gemeinde ist ja Braut Jesu Christi und unsere Rente werden wir nicht auf dieser Welt verbringen. Hoffentlich nicht. Sondern unsere Rente als Gemeinde werden wir eben da verbringen, wo Gott sein wird. Das wird die ewige Hochzeit sein. Da, wo der Bräutigam mit uns zusammen sein wird. Und wir werden die letzten Jahre, nein, nicht die letzten Jahre, sondern die Ewigkeit, wenn das die Rente ist, gemeinsam verbringen. Diese 25 Jahre, die ihr hier erlebt habt, ist Aufwärmzeit für die Ewigkeit, die wir einmal bei dem Herrn verbringen werden. Und das, was ihr jetzt lebt oder was wir jetzt leben als Gemeinde, ist schon von Ewigkeit her geplant gewesen. Das Geheimnis, sagt Paulus, wird durch die Gemeinde enthüllt. In Epheser 3, Vers 3, da heißt es, denn durch eine Offenbarung hat er mir das Geheimnis enthüllt. Oder Vers 5 dann, andere Generationen wurde das noch nicht offenbart. Gemeinde war also ein Plan Gottes gewesen, aber eine lange Zeit einfach nicht offenbart geworden. Und erst durch Paulus wird es offenbar, wird es aufgedeckt, allen bekannt gegeben. In Vers 9 heißt es dann, ans Licht zu bringen, war die Aufgabe von Paulus, wie Gott dieses Geheimnis nun verwirklicht hat, diesen Plan, den der Schöpfer aller Dinge vor aller Zeit gefasst hat und bis jetzt verborgen hielt. Und dann Vers 11, denn so entsprach es dem ewigen Plan Gottes, den er in Christus Jesus, unserem Herrn, verwirklicht hat. Was war nun das Geheimnis, das nun Paulus hier verwirklicht oder durch Jesus Christus verwirklicht wurde? Nämlich die Erlösung für alle Menschen aus allen Nationen. Vers 6 spricht er davon, die nichtjüdischen Völker sollen mit am Erbe teilhaben, mit zu dem Leib gehören. Und genau das passiert heute auf der ganzen Welt. das, was Gott seit eh und je gewollt hatte, nämlich dass Menschen aus allen Völkern dieser Welt zu ihm kommen und sich in einer lokalen Gemeinde sammeln und Gott anbeten. Was ihr hier lebt als Gemeinde, ist schon lange gewollt, schon lange geplant gewesen von Jesus Christus. Und deswegen ist Gemeinde nicht so eine gesellschaftliche Form einer Religionsgemeinschaft. Es ist kein Club für besonders Fromme in dieser Welt. Es ist kein Verein für konservative Kulturpflege. Es ist kein Konzept, um einander zu indoktrinieren. Es ist auch kein Konzept, wo man einfach Wachstum erlebt, wo Leute einfach dazukommt und man teilt sich wieder und es wächst weiter. Gemeinde sind Menschen, sind neue Kreaturen, die Gott zu neuen Kreaturen gemacht hat. Das sind Himmelsbürger, die sich hier sammeln. Es ist etwas, was Gott bewirkt hat und Gott gewollt hat. Und das alles geschieht, wie das Neue Testament uns sagt, auf der Grundlage der Apostel. Die Apostel sind nicht die Gründer der Gemeinde. Die Apostel führen das aus, was Christus schon lange oder Gott schon lange gewollt und geplant hatte. Wenn ihr auf eure Gemeinde schaut oder auf die letzten 25 Jahre eurer Gemeinde, dann kann man das vielleicht vergleichen mit einem Baum, der seit 25 Jahren wächst. Jemand hat den Samen in die Erde geschmissen. Waren es die Gründer? Sie waren auch Diener des Herrn. Der Herr hat hier den Samen in die Erde geschmissen. Klar haben Hände dafür gesorgt, dass gegossen wurde, dass die Arbeit hier getan wurde, dass er mit der Baum wachsen konnte. Aber der Herr war es, der hier etwas gegründet hatte. Und wenn wir dann ehrlich sind und zurückschauen, dann ist es nicht menschliches Werk, was hier entstanden ist, sondern es ist ein göttlicher Same gesät worden und Gott hat dafür gesorgt, dass durch das, was er hier in die Gemeinde gesteckt hat, Gemeinde gewachsen ist. Der Bauplan wurde nicht von irgendwelchen Architekten dieser Welt erfunden, von irgendwelchen Theologen, von guten Menschen, die gute Gedanken hatten, sondern der Bauplan stand schon in Ewigkeit fest. Und wenn Gott es ist, der die Gemeinde sammelt und alle Menschen aus allen Nationen zur Gemeinde hinzufügt, dann ist es auch sein ewiger Plan. Und dann gibt es keinen in dieser Welt, der diesen Plan Gottes irgendwie auf irgendeine Art und Weise stoppen kann. Und das ist der dritte Punkt, der letzte Punkt, den ich weitergeben möchte. Weil Gott der Architekt der Gemeinde ist, hat die Gemeinde kein Verfallsdatum. Ihr seid die Gruppe von Menschen hier an diesem Ort, die in Ewigkeit Gott anbeten wird. Hier ist eine Schar von Menschen, die diese Zeit, diese Welt überstehen wird. Matthäus 16, Vers 18 heißt es, und des Hades Pforten werden sie nicht überwältigen. Die Gemeinde ist einfach unvergänglich. Sie ist immun gegen jede Form der Vernichtung. Sie wird tot und Mächte der Finsternis überdauernd. Einzelne Lokalen können eingehen. Das ist möglich, dass einige Gemeinden wahrscheinlich bald nicht mehr existieren werden, weil sie aus irgendwelchen Gründen eingehen werden. Sie werden nicht existieren. Aber der Organismus, das, was Gott geschaffen hat, die Institution Gemeinde, bleibt in Ewigkeit. Und Paulus schreibt dazu in eben Epheser 3, Vers 21, den Vers, den wir schon mal gehört haben. Ihm sei die Herrlichkeit in der Gemeinde und in Christus Jesus auf alle Geschlechter hin von Ewigkeit zu Ewigkeit. Sie wird in alle Ewigkeit Gott anbeten. Gott ist die Braut. Und diese Beziehung zwischen der Braut und dem Bräutigam, zwischen Gemeinde und Jesus Christus, ist auf Ewigkeit angelegt. Unsere Ehen, die wir hier in dieser Welt haben, sind am besten, wenn sie durchhalten, bis zum Tod. Aber die Beziehung, die wir als Gemeinde haben zu Christus, ist auf Ewigkeit angelegt. In Ewigkeit werden wir mit ihm da sein, für ihn da sein. Deswegen heißt es in Offenbarung, Kapitel 19, Vers 7, lasst uns fröhlich sein und jubeln und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Braut hat sich bereit gemacht, für Ewigkeit mit ihm zu dienen. Wenn ihr euch versucht, mal zu erinnern, was war vor 25 Jahren? Ne? Wie sah damals die Welt aus? Hat jemand eine Idee? Hier, die ein bisschen Vorliebe haben für Handys. Damals gab es so ein Nokia 3310. Ne? Das war das Handy, das damals am meisten verkauft wurde. Hat es noch jemand? Hand hoch. Oh, das habe ich jetzt nicht erwartet. Aber die meisten haben es nicht mehr. Ne? Es ist vorbei. Die Trends, die technischen Trends von damals sind vorbei. Wir haben heute viele, viele andere Dinge. Dein Arbeitsplatz, der wird nicht ewig bleiben. Den wirst du verlieren. Oder den wird es nicht mehr geben. Oder es kommt die Entrückung und du brauchst das nicht mehr. Dein Haus, dieses Haus, es wird nicht mehr da sein. Johann, all die Mühe, all die Stunden, die hier investiert wurde, in dieses, um die, diesen Umbau hier zu gestalten. Und trotzdem wird dieses Haus irgendwann mal wahrscheinlich brennen. Es ist vorbei, es wird vorbei sein. Aber nicht die Gemeinde Gottes. Ihr als Kinder Gottes, wir werden in Ewigkeit Gott loben und anbeten. Auch andere Institutionen dieser Welt, dein Verein, in den du jeden Tag, jede Woche gehst, Sportverein oder was es sonst noch ist, wird nicht mehr da sein. Die UNO, die ganz stark die Welt beeinflusst, auch die wird nicht mehr da sein. Die Politiker, die heute die Welt gestalten, werden nicht mehr da sein. Alles hat ein Ablaufdatum, außer die Gemeinde Gottes. Sie wird in Ewigkeit bestehen. Und es ist dieser einzige Organismus, den Gott geschaffen hat, der von Gott gesteuert wird, der vom Heiligen Geist geleitet wird, der alles überstehen wird und in Ewigkeit bleibt. Und dann merkst du und erkennst du, dass diese Gemeinde, auch diese lokale Gemeinde, mehr Wert hat als nur das, was du erlebt hast, als nur das, was du hier siehst in der Gemeinde. Es ist viel Größeres dahinter. Als Jesus mal damals auf dieser Welt war und viele Wunder tat, dann hat er auch mal dieses große Wunder getan, dass er aus wenig Brot und wenig Fisch 5000 Leute und mehr gespeist hatte. Und danach folgten ihm eine große Masse von Menschen und wollten wahrscheinlich noch mehr Wunder sehen. Jesus wurde damals geliked, er wurde verlinkt wahrscheinlich, so wie wir das heute machen, er wurde gehypt. Und dann sagt er, nach all dem, was da passiert ist, sagt er folgende Worte in Johannes 6, 26 und 27. Da heißt es, Jesus erwiderte, ich muss es euch ganz deutlich sagen, ihr sucht mich nicht, weil ihr Wunderzeichen gesehen habt, ihr sucht mir, weil ihr von den Broten gegessen habt und satt geworden seid. Ihr solltet euch nicht so viel Mühe um die vergänglichen Speise machen, sondern euch um die bemühen, die für das ewige Leben vorhält. Und die wird der Menschensohn euch geben, weil Gott der Vater ihn dazu beglaubigt hat. Was macht Jesus? Jesus hinterfragt hier das Motiv dieser Leute, die ihm gefolgt sind. Ihre eigensüchtigen Motive. Sie folgten ihm, weil sie wieder was zu essen haben wollten oder wieder was sehen wollten. Dann ist die Frage, und das möchte ich auf uns anwenden, warum bist du hier in dieser Gemeinde? Wie siehst du Gemeinde? Etwas, wovon du profitierst? Etwas, wo du nur konsumierst? Etwas, wo du bekommst und eine Erwartungshaltung hast, ständig an die Gemeinde? Was ist oder welche Haltung hast du bezüglich dieser göttlichen Einrichtung Gemeinde? Oder wie viel Ehrerbietung und Wertschätzung und Respekt hast du zu dem, was Gott hier geschaffen hat? Es geht hier nicht um menschliche Strukturen, sondern es geht um das, was Gott hier eingerichtet hat. Staunst du noch über die unterschiedlichen Menschen, die Gott hier zusammengeführt hatte? Wer von uns hat es bestimmt, dass ihr in dieser Konstellation hier zusammen seid? Johann? Alex? Die anderen Ältesten? Du selber? Und wir merken, hier hat Gott eine Schar von Menschen in dieser Konstellation, mit diesen Persönlichkeiten, mit diesen Begabungen, mit diesen Biografien, die jeder von euch hat, so zusammengestellt, damit er die Ehre bekommt durch das Zusammenwirken von eurer Gruppe hier. Das ist die Absicht Gottes gewesen. Staunst du darüber? Über diese Kombination, die Gott geschaffen hat? Über Menschen, die dazukommen, die du vielleicht nicht eingeladen hast und die trotzdem da sind? Weil Gott etwas in ihren Herzen oder in den Herzen dieser Menschen bewirkt hat? Und wenn die Gemeinde das Einzige ist, was diese Welt überlebt, dann ist es ein Riesenprivileg für uns alle, hier dabei zu sein. Unsere Zeit, unser Herz und alles, was wir haben, was Gott uns gegeben hat, in diese Gemeinde zu investieren, damit sein Reich gebaut werden kann. Wir investieren hier nicht in einen Verein, der irgendwann mal ein Ende gewinnt, zu Ende kommt, sondern wir investieren hier in jeder Gemeinde in die Ewigkeit, in Menschen, die ewig leben werden. Und die Gemeinde ist nicht dafür da, damit wir die Vergangenheit hier verwalten oder die Asche der Vergangenheit verwalten, sondern die Gemeinde ist dafür da, um das Feuer der Vergangenheit in die Zukunft weiterzutragen. Und wenn wir 25 Jahre hier feiern, dann besteht die Gefahr für jede Gemeinde, die immer wieder älter wird, dass wir ein Museum werden, weil wir immer nur das verwalten, was in der Vergangenheit passiert ist, was in der Vergangenheit gut gelaufen wird. Die alten Geschichten werden immer wieder aufgewärmt und erzählt. Das ist vielleicht gut, um Gottes Treue zu sehen. Das motiviert uns auch heute, deswegen feiern wir das heute. Aber die eigentliche Absicht ist von jeder Jubiläumsfeier, dass wir nach vorne schauen und das Feuer, das damals gebrannt hatte, weitertragen in die Zukunft, damit andere angesteckt werden und ebenfalls zur Gemeinde hinzukommen, erlöst werden, Kinder Gottes werden und anfangen, diesen allmächtigen Gott, der der Herr dieser Gemeinde ist, auch anzubeten. Deswegen ist ein 25-jähriges Jubiläum kein Schlussstrich, sondern einfach wieder ein Neustart, ein Durchstarten für die Zukunft, für das, was Gott bereitet hat. Und das wünsche ich euch, dass ihr dieses Feuer Gottes weiterträgt. Und Gott segne euch dabei. Amen. Ja. Lasst uns aufstehen zum Gebet. Ja, großer, allmächtiger Gott, wir danken dir dafür, dass du hier 25 Jahre gewirkt hast, dass du treu warst, dass du Menschen hinzugefügt hast, dass aus dieser Gemeinde andere Gemeinden entstanden sind, dass hier Menschen im Glauben gewachsen sind, dass hier Diener Gottes ausgebildet wurden. Herr, wir danken für all dein Wirken durch deinen Heiligen Geist in dieser Gemeinde. Vater, und wir bitten dich für diese Gemeinde, Herr, dass du sie weiterhin durchträgst, dass sie ausgerichtet auf dich bleibt. Herr, und dass sie dieses Feuer der Vergangenheit, das, was du in der Vergangenheit hier getan hast, weitertragen kann in die Zukunft, Herr. Und dass sie viele Menschen anstecken können mit dieser Liebe zu dir, Liebe zu deinem Reich, Herr. Und dass noch viele Menschen zu dir finden, zur Gemeinde hinzugefügt werden, damit sie dich anbeten können. Das bitten wir dich in Jesu Namen. Amen.